ARD Sounds.
Wir lieben den Tourfunk.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Cinquième victoire d'étape sur ce Tour de France pour Tadej Pogacar.
It's very cool to win up here. And yeah, it was crazy atmosphere all climb, and thanks to all the team that I could pull it off in the end. I was riding for the teammates today, and yeah, I'm super happy to take the win.
Er ist Weltmeister. Er ist am Sonntag fünfmaliger Toursieger. Er hat fast alle Monumente gewonnen und jetzt darf er sich auch Sieger in Alpe d'Huez nennen. Tadej Pogacar hat es geschafft auf eine Art und Weise, über die wir natürlich sprechen müssen, weil ich glaube, das machen viele. Fabian Wegmann ist hier, unser ARD-Experte. Hallo Fabian.
Moin Moritz.
Michael Antwerpes, wollte ich gerade sagen. Michael Ostermann. Sieht doch sehr ähnlich. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Michael Ostermann, unser Mann von Sportschau.de.
Entschuldigung. Hallo,
alles gut. Und Holger Gersker, unser Radioreporter, ist auch an meiner Seite.
Hallo. Hallo
Holger. Ich bin Moritz Kasserlet. Schön, dass Sie da sind. Wir melden uns aus 1850 Metern Höhe. Ich sehe sonnenbedeckte, sehr hellgrüne Hänge, wenig Bäume natürlich hier oben, ganz viele Wiesen da oben, kahle Berge, ganz da hinten auch die Silhouette der Alpen mit Schnee auf den Gipfeln. Also es ist malerisch schön und es war eben auch extrem laut, als Tadej Pogacar hier als erstes ins Ziel gekommen ist. Es war ein Sieg mit Ansage, aber schon ein sehr bemerkenswerter, Holger, muss man sagen.
Ja, also die Siege mit Ansage sind ja eigentlich bemerkenswert. Normalerweise vertuscht man ja immer, wenn man irgendwas gewinnen will, aber bei ihm ist das auch gar nicht mehr nötig in irgendeiner Form. Mindestens aus zwei Gründen bemerkenswert oder aus dreien insgesamt gesehen. Die Mannschaft hat kaum eine Rolle gespielt. Natürlich, Nils Polit ist überragend gefahren, aber es ist jetzt nicht so, dass sie ihm an den letzten Anstieg hier über Kilometer noch das Tempo gemacht haben, so wie das ja oft genug üblich war, auch bei ihm. Also das Element fiel schon weg. A2, den Mut zu haben, 13 Kilometer lang ein Solo hinzulegen. Dazu gehört dann auch, was ist Punkt 2 und Punkt 3 ist am Ende die Zeit, die er gefahren ist und damit ist es ihm ja gelungen, alle noch zu überholen, auch die eigentlich guten Kletterer Carapaz, Martinez, die natürlich auch ein bisschen arg taktiert haben, aber so anderthalb Minuten schneller als der Doper Pantani, das ist schon heftig.
Ja, es wirft natürlich auf jeden Fall Fragen auf, die natürlich schon seit Jahren auch gestellt werden und das wollen wir auch nicht verschweigen. Natürlich müssen wir darüber reden. Pantani hat das hier 95 geschafft, also 1995. Wir wissen alle, in welchen Zeiten. Jetzt schafft es Tadej Pogacar fast am Ende dieser harten Tour. Also wir sind am drittletzten Tag. Am Ende des Tages diesen Berg so hoch zu fahren, Michael.
Er hat in der Mixzone gesagt, Zeitwurz, dass dieser Rekord gebrochen wird und die Entwicklung des der Radsport hätte sich so sehr entwickelt, mit Material und mit Ernährung und mit, also alles das, was wir kennen, Trainingsmethoden, dass es an der Zeit gewesen wäre, den jetzt zu brechen. Und das ist seine Erklärung dafür, warum er so schnell war. Man kann ja jetzt viel ins Feld führen. Ich weiß nicht, wie lange die Etappe damals war, als Pantani gewonnen hat. Heute die
159 Kilometer.
Ja. Ich würde das gar nicht mit Pantani, ich habe das zwar jetzt selber gemacht, aber ja, mit ihm selbst vergleichen. Das waren fast 4 Minuten schneller als er selber vor 4 Jahren. Es war 2018 hat Garen Thomas hier gewonnen. Da war das Ganze 6 Minuten schneller. Der ist 41 Minuten gefahren. Das ist das, was ihn so herausstellt, ne? Dass er sich auch selber, wo man normalerweise sagt, so mit 22, 23, 24 ist dann so eine Entwicklung langsam abgeschlossen, dass der sich zwischen seinem 23. und 27. Lebensjahr nochmal so gesteigert hat. Aber nicht nur hier, sondern das zeigt
generell,
ja das ganze
also
Jahr.
Das sehen wir ja überall, immer wenn er antritt. Ja, also Roubaix jetzt mal ausgenommen. Aber ansonsten, auch da kommt er zum zweiten Mal hin. Niemand rechnet damit, dass er irgendwie direkt vorne mitfährt und er wird irgendwie zweimal Zweiter und er wird es irgendwann gewinnen. Also auch da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist, ja, es ist ein Phänomen. Also man kann jetzt einfach sagen, es ist wahrscheinlich ein Jahrhundertausnahmeathlet. Wir müssen ja auch immer wieder sagen, er hat ein dubioses Umfeld, aber gegen ihn selber. Es gibt nicht mal Gerüchte. Ja, also genau. Das muss man wirklich sagen. Ja. Früher gab es immer auch Gerüchte und Leute, die unter der Hand vielleicht was wussten und so. Und das ist alles, spürt man alles bei ihm nicht. Und insofern ist er wahrscheinlich einfach der Ausnahmeathlet, der irgendwie immer noch besser wird. Und das hat man heute gesehen. Und das auch eben mit einer Mannschaft, die eben nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte ist. Ich glaube, man kann ja Dinge auch manchmal so renntaktisch erklären und so weiter. Also wenn Lenny Martinez nicht in dieser Ausreißergruppe gewesen wäre, dann hätten sich andere Teams nicht davor gespannt. Und dann wäre der Abstand möglicherweise größer gewesen unten.
Mhm. Weil kurz zur Erklärung, Lenny Martinez hat 12 irgendwas Minuten Rückstand nur gehabt auf Pogacar, also hat dann damit auch die Top 5 angegriffen.
Und er ist jetzt Fünfter.
Ja, also, und da mussten andere Teams natürlich dafür sorgen, dass er nicht zu großen Vorsprung hat. Deswegen die Nachführarbeit nicht nur von UAE, sondern auch von Red Bull beispielsweise, der Lidl Track am Ende auch ein bisschen. Also das
hat eben das hat ihn natürlich in die Karten gespielt, weil man hat das ja gesehen, Valence ist direkt rausgefallen, Brandon McNulty ist nicht mehr da. Adam Yates ist zwar auch in dieser Ausreißergruppe gewesen, aber die Arbeit, die er dann hier gemacht hat sozusagen, war eher so, erhol dich ein bisschen in meinem Windschatten. Das ist jetzt aber nicht so, dass er da irgendwie groß Tempo hätte fahren
können. Ja, aber immerhin, das war
aber schon immerhin, wertvoll. Das war mehr, also, als man erwarten konnte nach den zwei Tagen, die wir vorher von Adam Yates gesehen haben. Also insofern taktisch gut gemacht vom Team. Und Nils Polit ist wieder wie ein Berserker da die erste Rennhälfte bis zur Sprintwertung.
Ja, allein gegen 42.
Allein gegen 42 gefallen und hat irgendwie quasi diesen Abstand auf 4,5 Minuten gehalten.
Fabian kommt gar nicht zu Wort, aber ein Gedanke. Ich habe es auch zwischendurch zweimal gesagt, ich hatte manchmal das Gefühl, weil ich ja auch noch ein bisschen was von dem restlichen Sportgeschehen immer auf dem Ohr habe. Heute sei der große Red Bull Geschenketag. Sie schenken dem Deutschen Fußballbund einen Bundestrainer und sie schenken Tadej Pogacar den Etappensieg, weil letztlich die Position von Evenepoel war nicht wirklich angetastet. Warum Sie da geholfen haben, hat sich mir so nicht so richtig erschlossen, aber er darf sich bedanken. Also wenn es, Moos hat immer gesagt, er schafft 4 Minuten 4:30 auch aufzuholen. Ich war eher skeptisch. Ich hatte schon gedacht, 3 Minuten sei eigentlich gegen Martinez das höchste der Gefühle. Da hatte ich mich auch verkalkuliert, aber sie wären auch bei 5 Minuten möglicherweise rausgekommen, wenn Red Bull sich da nicht eingeschaltet hätte. Und jetzt darf Fabian.
Und jetzt noch Fabian. Einmal noch Fabian, bevor du
das alles
einmal
abräumen.
Ich habe noch kurz einen Eindruck. Also ich hatte im Audio-Livestream schon einmal auch gesagt, als Pogacar den weiten Weg nach vorne geschafft hat zu Carapaz und Martinez. Da war mein Eindruck, okay, der ist jetzt auch am Anschlag. Der ist jetzt auch ein bisschen platt und der brauchte diese Pause auch vielleicht mal ein bisschen.
Der hat ja zwei Pausen gemacht. Ja. Also einmal, ich weiß gar nicht, von Anfang. Also ich habe gesagt, 4,5 Minuten brauchen die mindestens, wenn sie oben ankommen wollen. Das habe ich vorher gesagt. Das hätten sie auch auf jeden Fall gebraucht, aber ich glaube, selbst dann wäre es nochmal knapp geworden. Der hat sich die ja richtig schön zurechtgelegt. Also der ist unten reingefahren, ja klar. Sein Team hat sehr viel gemacht, aber alles, was ging, ohne die Hilfe, dann hinterher auch von Mats Petersen zum Beispiel, die auch nochmal 20 Sekunden oder fast 30 Sekunden eingefahren haben, da in der Abfahrt und auf 5 Kilometer, was schon wirklich wahnsinnig ist, was sein Team halt nicht
Mitarbeiter der Saison, ne?
Ja, Mitarbeiter des Monats auf jeden Fall. und dann ist er losgefahren, dann ist er zu Yates gefahren, dann ist er mal 1 Kilometer hinter Yates hergefahren. Der ist dann aber genau dasselbe Tempo gefahren wie die da vorne. Also die sind alle auf einem Level, auch hinten. Die haben 15 Sekunden haben die aufgefahren. Also die Remco Evenepoel und die sind mit 3 Minuten unten reingefahren. Auch ein Del Toro und die ganze Truppe. Dann fährt er weg, holt die 3 Minuten auf, aber unten, die Zeiten sind alle gleich. Also die Abstände, da hat sich nicht viel getan. Der Einzige, der aufholen konnte, war er. Und der ist dann vorgefahren, einmal zu Adam Yates, dann hat er sich da ein bisschen ausgeruht, da sind die aber dasselbe Tempo gefahren. Yates hat nicht 1 Sekunde aufgeholt. Das ist einfach, der ist da hinterher gefahren für 1 Kilometer und das blieb dann bei derselben Zeit.
Also
dann
ist er vorgefahren. Über so einer Seilbahn nach oben, so die Zwischenstation, einmal kurz aussteigen und dann wieder einsteigen.
Dann ist er vorgefahren bis 4 Kilometer, da hat er sie dann gesehen, weil das war natürlich schon problematisch, der wird nichts über Funk gehört haben, das war so laut, das ist so eng, da weißt du gar nichts. Und dann kommt er aus diesem ganzen Gemenge da raus, 4 Kilometer vor Ziel und denkt, oh, da sind sie ja. Und dann hat er sich zurechtgelegt. Dann ist er einfach hinterhergefahren. Die haben vorne ihre Spielchen gemacht. Und da ist er ja nicht mehr Anschlag gefahren. Ansonsten wäre er so weiter. Haben wir ja gesehen, wie schnell der fahren kann. Da ist er dann bei 85%, 90% gefahren. Bis er dann rangefahren ist. Dann hat er sich so ein bisschen leichter vorgestellt, weil Carapaz hat nochmal richtig attackiert. Und ist er dann aber doch wieder von vorne gefahren, bis er bei 1,5 war es dann ungefähr, in dieser kleinen Kuppe im Sitzen hat er die dann einfach abgehängt. Ja, also
aber Fabian, wenn du jetzt sagst, der hätte 4,30, das waren 3,15, er hätte auf 4,30 aufgeholt. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, dass das noch 1,15
schneller. Nee, ich habe gesagt, die bräuchte er. Die bräuchten die auf jeden Fall, weil ich meine, die haben auch vorne viel gemacht, muss man ja auch sehen. Ja. Also das ist jetzt nicht so, die waren eine Fluchtgruppe. Das ist jetzt nicht, dass sie da komplett ausgeruht waren. Die mussten nicht so viel machen, das stimmt auch. Aber auch ein Carapaz, der ist um die Punkte da vorne gesprintet. Das muss man ja auch sehen. Also war auch nicht so ganz ausgeruht. Ja. Das macht natürlich auch nochmal was. Und dann war die Etappe natürlich auch 137 Kilometer kurz.
Und muss man auch sagen. Hätten Sie, Fabian, eine Chance gehabt, wenn Sie wirklich konzentriert die drei nur zusammengearbeitet hätten, ohne dieses permanente Angreifen wieder hinkommen? Am Ende ist es, glaube ich, nicht redlich zu sagen, Martinez lag ja nur 5 Sekunden zurück, sondern aber...
Ich glaube auch nicht.
Nee?
Nee, ich glaube auch nicht. Also vielleicht, es wär auf jeden Fall knapper geworden, aber ja,
nee. Ja. Das war übrigens wichtig, was Jonathan Waters gesagt hat, der Teamchef von EF Education First, wo Richard Cabrera Pass fährt. Der hat ganz klar gesagt, ja, der ist halt um diese Bergpunkte gesprungen, gesprintet. Das war die Balance, die wir da heute finden mussten. Er hätte ihm den Etappensieg hier zugetraut.
Ja, klar.
Und das war ja wirklich, also er war dann von den dreien ja der aktivste auch, das muss man ja so sagen.
Das war klar, schon sehr beeindruckend.
Also, das war wirklich beeindruckend, vor allem nach gestern. Ja. Gestern hat er ja auch schon so einen Ritt hingelegt. Der wird wirklich in der dritten Woche immer stärker. Und Waters hat auch gesagt, wenn wir ihn wirklich mal mit 100% und ohne Zwischenfall hier an den Start kriegen, dann können wir mal gucken, wie weit er kommt.
Naja, war schon mal Dritter, ne? Mhm. Bei der Tour de France. Ja, ja. Er hat den Giro gewonnen. Genau. Das ist ja auch nicht irgendwie
jemand. Nein, es ist keine Laufkundschaft.
Bergtrikot hat er auch schon.
Bergtrikot hat er auch schon. Also von daher.
Und ich glaube, das wird er auch holen morgen. Also wenn er die Körner hat, er wird da morgen versuchen, die ersten beiden Berge irgendwie gut zu punkten. Hinten raus wird wahrscheinlich wieder die Luft ausgehen. Aber wenn er das schafft, dann könnte es ja schon reichen.
Ja, ich glaube, das kommt wirklich ganz drauf an. Also Pogacar wird ihm nicht hinterherfahren. Ja, ja. Das glaube ich nicht. Und Pogacar hat Alpe d'Huez jetzt abgehakt. Ja. Der kämpft nicht der muss nicht unbedingt nochmal.
Hat er zweimal hintereinander. Hat alles er auch gesagt, auf Del Toro morgen.
Alles auf Del Toro. Das ist das Ziel, den jetzt zu unterstützen und das Podium abzusichern. Und wenn der nicht kann und Carapaz vorne raus ist, dann lassen die den fahren. Und wenn der Toro nicht schnell genug fahren kann, dann wartet er auf den. Ganz klar.
Ja. Ja,
wird also ich glaube schon, dass eine Ausreißergruppe eine Chance hat. Da müssen die aber so ähnlich fahren wie heute. Weil welche Mannschaft will da sonst fahren? Mhm. Also Red Bull, ja, sind heute nicht schlecht gefahren. Aber warum? Warum sollten sie so fahren? Wenn es hart auf hart kommt, hängt Pogacar ihn dann wahrscheinlich auch wieder ab, wenn es über den Saren geht oben. Mhm. Von daher.
Mhm. Ja, aber Remco Evenepoel, wenn er wirklich sich auf Del Toro konzentriert, das hatten wir schon mal, dann könnte er der glückliche Dritte sein. Die Abfahrt vom Saren runter nach Alpe d'Huez spielt den Belgiern die Karten, wenn er bis dahin mitkommt. Also sich zu beteiligen, was wollen sie? Sie haben ja alles. Ne? 2 Etappensiege, der 2. Platz ist ziemlich sicher. Kann mir gut vorstellen, dass sie das versuchen. Ja. Mit Evenepoel. Evenepoel ist auch so einer mit einer Bucketlist. Alpe d'Huez gewinnen, egal aus welcher Richtung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die zumindest mitmachen.
Mhm. Ja, Sechshaas muss morgen natürlich attackieren. Ne? Also wenn er aufs Podium will, dann muss er, sagt sich natürlich so leicht, ist mir auch klar. Also wir wollten schon heute auch was machen, ist klar.
Er hat ja nichts zu verlieren.
Paris, Sechshaas, auf dem Montmartre, stelle ich ihn mir gut vor. Ja, gegen Del Toro.
Del Toro.
20 Sekunden?
Der Toro.
Ja, dabei muss es halt morgen bleiben. Auf der anderen Seite, ich meine, was hat Sechshaas zu verlieren? So, der ist 19. Der fährt eine überragende Tour für einen 19-Jährigen. Das muss man ja einfach mal so festhalten.
Schon recht gut.
Und warum soll er es nicht morgen mal versuchen?
Ja,
auch wenn er dann dann kann er auch mal 5 oder 6 Minuten verlieren. Ja, aber dann,
das ist schon ein bisschen hart für ihn jetzt
ich
hier.
Ich sehe das auch, dass der eigentlich nicht mehr kann. Ich glaube nicht, dass der irgendwie attackieren wird, sondern der wird versuchen, irgendwie wenig Zeit zu verlieren oder eben zeitgleich zu bleiben. Ich glaube nicht, dass er was rausfährt auf Del Toro. Del Toro sieht schon stärker aus, das hat man heute auch gesehen. Also ich glaube, die Reihenfolge ist da eigentlich genau die richtige im Moment. Auch Remco Evenepoel, das muss man einfach sagen. Der macht das gut hier. Damit haben wir alle so nicht gerechnet. Und es ist wirklich schade, dass Florian Lipowitz nicht mehr dabei ist. Weil das hätte ich schon gerne gesehen, wie der hier heute sich verkauft hätte.
Das hätten wir, glaube ich, alle gerne, ja.
Schade. Das ist der Sport, ne? Wir müssen gleich unbedingt noch über die Zuschauer sprechen und über diese Massen, die wir heute Morgen auch bemerkt haben auf dem Weg hier hoch. Das war schon echt tricky. Hören aber erstmal die deutschen Fahrer über das Erlebnis Alpe d'Huez.
Ja, wirklich ein Abenteuer, unfassbar. Also ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ja, die Le Marc-Stein-Etappe war vielleicht ähnlich, aber verrückt, wirklich verrückt. Und dann für diese verschiedenen Nationalkurven, also die niederländische Kurve hätte ich mir krasser vorgestellt, jetzt waren die Dänen extrem, muss ich sagen. Die waren unfassbar laut, natürlich auch alle unfassbar betrunken, aber mein Gott, sei ihnen gegönnt. Ja, richtig cool und ich finde, eigentlich haben sich alle ganz gut benommen. Klar, also es war ein bisschen eng, aber es war jetzt auch nicht, also ich fand es super.
Extremes Tempo den ganzen Tag, der Rückenwind hat das Rennen extrem schwer für uns gemacht, was ja eigentlich kurios klingt, aber dadurch hat man weniger Windschatten und leidet viel mehr in den Rädern. Und von daher habe ich heute drei Kreuze gemacht, als ich jetzt hier oben über das Zielband gefahren bin.
Ja, es war auf jeden Fall nochmal gigantisch. Also ich habe das ja schon ein paar Mal miterlebt und das ist schon einfach, sage ich mal, die Spitze von allem, was Stimmung und Atmosphäre angeht. Und das ist mit nichts zu vergleichen. Es ist einzigartig und einfach nur Gänsehaut. Also ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ich habe so ein bisschen schon mitbekommen, was gestern Abend hier abging. Meine Familie hat wirklich auch direkt im Getümmel übernachtet mit dem Wohnmobil. Und es ist wirklich, mir fehlen die Worte. Ich finde es einfach gigantisch. Und eins ist sicher, ich bin hier wahrscheinlich im Rennen das letzte Mal hochgefahren. Aber ich werde hier wieder mit dabei sein, wenn die Tour wieder hier mal wieder vorbeikommt in Alpe d'Huez.
Wie schauen Sie jetzt auf morgen? Dreimal eure Kategorie.
Ja, also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Keine Ahnung, wenn das auch wieder so abgeht wie die letzten Tage. Heute war es ja dann doch ein bisschen kontrollierter. Mal schauen. Also ich kann mir einfach gerade noch nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Aber ja, morgen ist morgen.
Ja, Michael Hessmann, echt eine erfrischende Erscheinung, ne? Muss man jetzt sagen. Also wirklich. Wo war der die letzten Jahre? Wir hätten ihn gebraucht bei der Tour. Nee, macht echt Spaß, ihn zu sprechen und zu hören. Bevor wir über morgen sprechen, müssen wir nochmal über heute sprechen. Und wir sind alle heute Morgen den Berg hochgefahren, Fabian, du auf dem Fahrrad. Du standst im Stau. Also wirklich, du kamst mit dem Fahrrad nicht hoch. Wir waren im Auto gefangen von diesen Zuschauermassen, die vor uns, hinter uns, rechts, links neben uns waren. Irgendwo stand ein Auto quer. Es ging nichts mehr. Und ich habe viele Stimmen heute schon gehört, die gesagt haben, die so klangen mit dem Motto, jetzt ist eigentlich mal der Höhepunkt erreicht, so geht das nicht weiter. Das ist zu viel. Unterwegs heute habe ich dann auch wieder den Eindruck gehabt, okay, das verläuft sich ganz gut. Und dann hatten wir aber auch wieder eine Phase, und das ist, glaube ich, gar nicht so richtig aufgelöst worden, haben wir zumindest den Eindruck, dass Remco Evenepoel aufgehalten worden ist von einem Motorrad.
Ich habe noch ein Video gesehen. Ja. Einer Rubio, der ist ins UAE-Auto ordentlich reingekracht. Da muss das Auto anhalten und der ist volle Kanne hinten in die Heckscheibe reingefahren. Mhm. Er ist wahrscheinlich entweder ist ihm einer vors Auto gelaufen oder die haben halt nicht die diesen automatischen Assistenten, Bremsassistenten ausgemacht.
Der geht in die Eisen.
Ja, das natürlich. Das haben wir auch immer mal wieder gesehen. Ich fand es eigentlich vernünftig gelöst, denn sie haben den Stau nach unten gelegt und haben unten Nadelöhr aufgebaut. Und da stand man halt. Da stand ich auch 20 Minuten. Die haben alle Radfahrer haben sie halt gezwungen, hinter die Gittern zu gehen. Da mussten sie 200 Meter laufen und danach konnten sie einzeln wieder auf die Straße drauf. Und somit hat sich das alles entzerrt. Ist nicht ein ganzer Pulk unten reingefahren halt mit 1000 Leuten oder tausende von Leuten, sondern die sind dann einzeln wieder gestartet. Und somit hat sich das oben raus dann wieder gezerrt, aber der große Stau unten, der war natürlich echt krass. Dazu kam noch, dass ein, wahrscheinlich so ein Lokalpolizist sich da nochmal auf die Straße gestellt hat und meinte, er könnte dann da den Verkehr regeln. Also
einmal Sheriff spielen.
Ja, genau, der auch nicht so richtig wusste, ob da Autos mit Aufkleber, was die zu bedeuten haben, glaube ich. Aber wenn man dann erstmal drin war, dann lief es ja einigermaßen. Und ich meine, wenn wir Millionen Leute auf dem Berg haben wollen, dann ist das halt so.
Das ist halt die Frage, ob das erstrebenswert sein muss.
Also wenn man die Fahrer ja fragt, ja.
Ja, kommt drauf an wen.
Die fand das schon ziemlich geil.
Ja. Ja. Also ich habe das Gefühl,
Pogacar fand es, glaube ich, auch geil.
Ja, da bin ich da. Also kannst du besser beurteilen als ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das teilweise, der hatte kein Motorrad teilweise vor sich, dass das eine Situation war, in der er sich wirklich wohlgefühlt hat, weil der ist ja wirklich, also der musste wirklich komplett darauf vertrauen, dass alle.
Ja, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt irgendwie, aber das ist das, warum du zur Tour willst. Also
okay,
das kannst du viel besser beurteilen als ich, das meine ich. Das war damals mein Traum und natürlich kann es sein, dass man da mal aufgehalten wird und dass es dann nicht so
läuft. Worauf will ich denn hinaus?
Aber dass weniger Leute, dass die Organisation...
Ich stelle dir nur eine Frage, ob das, weil du sagst, wenn man will, dass sie eine Million sind,
Plätze verkauft und keine Ahnung, dass man das dann eindämmt. Nein, aber dass man das dann eindämmt, dass nicht so viele Leute da hinkommen. Aber das wollen wir doch sehen. Es geht ja nicht darum, dass wir Journalisten pünktlich innerhalb von einer Viertelstunde auf
das ist mir egal, das habe ich auch gar nicht gesagt.
Es sind hinterher im Endeffekt alle hochgekommen.
Aber Fabian, ich habe nicht von uns gesprochen, ich habe unsere die Begleitentscheidung erzählt, aber ich habe ja ganz viele Gründe dafür aufgeführt, dass es auch im Rennen Situationen gab, wo ich dachte, das ist jetzt vielleicht also, dann das, der Tick zu viel.
Das so, einzige, wie du es eindämmen kannst, kannst du mit Gittern machen und damit nimmst du
Absolut.
Alles.
Ich verstehe das die ganzen Argumente,
auf
aber
den letzten 4 Kilometern
es gibt halt auch Gegenargumente.
Damit, also vielleicht müssen wir das immer ein bisschen aufdröseln. Also es gab natürlich, es gab mehrere Fahrertypen, Ahrensmann unter anderem, die gesagt haben, boah, es gab schon brenzlige Situationen. Also ich hatte ein paar Mal eine Fahne auf dem Unterarm und am Kopf und hatte Angst, dass mir das irgendwie ins Rad kommt. Das haben wir ja auch alles schon hier erlebt. Also, ich glaube, dass die Tour de France insgesamt, weil sie so groß geworden ist, an Grenzen stößt. Das heißt erstmal überhaupt nichts, Fabian, sondern das ist einfach, also es werden ja immer mehr.
Komm gleich.
Lass mich mal eben zu Ende.
Lass mal.
Und ich habe heute Morgen auch gedacht, wow, was hier los ist am Berg, hoffentlich geht das alles gut. Dafür muss man sagen.
Das ist gut gelaufen, ja.
Dafür muss man sagen, die allermeisten, es gab eben diese eine Passage, ich glaube 2 Kehren oder so, das ist die ab der Holländerkurve, die dänische Kurve war in der Tat auch heute Morgen schon voller, hat auch damit zu tun, dass die Polizei inzwischen sehr massiv präsent ist in der Holländerkurve, die haben da 3 oder 4 Mannschaftswagen geparkt. Ja,
vor allem sind da Gitter.
So, ja. Und die haben Gitter, da haben sie Gitter inzwischen aufgestellt. Also es gibt
auch übrigens, um diese Parkmöglichkeiten für die offiziellen Fahrzeuge zu schaffen, also Polizei, Feuerwehr, die müssen ja ein Sicherheitskonzept haben und dafür brauchen sie den Platz. Ne?
Genau, also es gab diese Passage, aber im Großen und Ganzen muss man doch sagen, war das doch für die Masse an Menschen, die hier war und die hier ja auch schon seit Tagen Party gefeiert hat, war das total gut.
Absolut.
Und das heißt auch, dass diese ganzen Befürchtungen, die man da hatte und die auch der Teamchef von Wismar, Liesebike, und auch einige Fahrer im Vorfeld ja geäußert haben, vielleicht auch dem geschuldet sind, dass man das alles inzwischen sieht, was hier abends los ist. Vielleicht war das vor 10 Jahren, als es noch keine Social-Media-Kanäle gab, oder vor 20 Jahren, als es noch keine Social-Media-Kanäle gab, auch schon so. Und es wurde halt nur nicht permanent transportiert. Insofern, ja, die Tour wird immer größer und wir merken das ja auch, dass der Tross irgendwie anders gelenkt wird, als das noch vor 20 Jahren war. Und dementsprechend werden sie das alles organisieren müssen. Aber ich finde heute kann man es nicht festmachen und sagen, es funktioniert nicht mehr. Da hat Fabian vollkommen recht. Und ich glaube, dass das am Ende, das haben wir ja auch gehört, also für die Radprofis, klar, wenn ich Remco Evenepoel bin und ich werde aufgehalten, oder wenn ich Tadej Pogacar muss doch fürchten, dass ich mir vielleicht einer dann doch vors Rad rennt, ist vielleicht was anderes, als wenn ich dann im Gruppetto hochfahre und gefeiert werde. Aber ich habe heute nicht gesehen, dass es nicht ging.
Ich möchte was sagen,
ja,
wenn ich darf.
Darfst du?
Ich möchte, also um das nochmal klarzustellen, gar keine Position für irgendwas beziehen. Ich bin ja hier ein bisschen der Host des Podcasts und muss ja auch versuchen, verschiedene Positionen und Optionen darzulegen und euch auch die Möglichkeit zu geben, dazu Stellung zu beziehen. Ich wollte nur offenlegen, dass es gab die Forderungen auch von Plügge, beispielsweise, um ihn beim Namen zu nennen, von Wismar, jetzt hier Tickets zu verkaufen. Also ich glaube, die Motivation ist die falsche bei ihm. Ich glaube, dass er da einfach Kohle verdienen will.
Genau.
Das ist wieder ein ganz anderes Thema, ob das berechtigt ist oder nicht, können wir an anderer Stelle besprechen. Ich glaube, mit Tickets, die du hier verkaufst, wirst du nicht einen einzigen Zuschauer weniger am Berg haben. Also das wird überhaupt nichts lösen. Ich wollte nur einmal offen darlegen, es gab Momente heute, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber ganz schön voll. Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, was Fabian ja auch sagte, das ist ja genau das, was wir sehen wollen. Deswegen gucken wir diese Etappen, deswegen haben diese Etappen die geilsten Quoten, deswegen sind wir alle Radsport begeistert geworden, weil wir genau diese Etappen 10-mal geiler finden als eine flache Etappe, wo es vielleicht eine Fluchtgruppe schafft, am Ende wird es ein Massensprint. Dafür gucken wir den ganzen Kram und dafür sind wir hier und transportieren das nach Hause. Und trotzdem, Fabian, muss natürlich die Perspektive erlaubt sein zu fragen, ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo es zu viel werden könnte?
Ja, aber also wenn man das jetzt vergleicht zu dem Zeitfahren, wann war das? 2006?
5.
Also 5.
Oder 4.
Da waren jetzt nicht so viel mehr Menschen hier als 2005.
Nee, da waren mehr.
Da waren mehr Leute da. Also da kann man da jetzt nicht davon sagen, ist jetzt der Sport am Ende? Das meine ich einfach.
Keiner sagt, der Sport ist am Ende.
Irgendwann habe ich es aber gehört, dann spule ich gleich nochmal zurück.
Ich habe hier keiner gesagt, der Sport ist am Ende. Der Sport, die Tour kommt an ihre Grenzen, hat Michael gesagt.
Die Tour de France an sich. Aber dann war er auch vor 20 Jahren schon an seinen Grenzen. Also
deswegen haben sie hier keinen Zeitfahren mehr veranstaltet. Den Fehler machen sie nicht nochmal.
Das hat ja damit nichts zu tun. Das hat was mit zu tun, wie viele Leute lassen sie hoch. Und heute haben sie das unten geregelt. Und unten war das Chaos, aber nicht am Berg.
Ich glaube, also für mich steht über all dem der eigentlich sensationelle Aspekt, dass hier angeblich waren es 600.000 an diesem Berg waren und dass kein einziger von diesen 600.000 irgendeinem Fahrer irgendwas getan hat. Ja. Das vergleiche man bitte mit anderen Sportarten. Die Chance, ein Radrennen zugunsten der eigenen Nationalität zu beeinflussen, ist so groß. Und nichts dergleichen. Keiner von denen hat auch nur irgendwas. Das steht für mich über allem. Ja. Genauso sehe ich, dass während der Etappe sie das alles immer gut im Griff haben. Es waren deutlich mehr Gitter, fand ich, als vor 4 Jahren.
Viel mehr.
Und nichtsdestotrotz bleibt auch immer der Aspekt, was hier am Vormittag abgeht. Und Radfahrer, die mit Fullspeed versuchen, gegen Autos, die hochfahren, runterzufahren, das ist für mich der kritischste aller Punkte. Und da braucht man irgendwann mal ein Konzept, dass man das irgendwie kanalisiert, was weiß ich, indem man sagt, bis 10 Uhr alle mit Fahrrädern und alle, die mit Autos hochfahren müssen, fahren dann von 10 bis 12 oder dass man irgendwie eine Regel dem Ganzen gibt, um das ein bisschen, weil letztlich zu warten, bis mal irgendwas passiert und die Gefahr ist da deutlich größer als während des Rennens, das ist für mich der Punkt, wo ich auch dabei bin, da stößt es an die Grenzen. Aber was diesen ganzen Ablauf an einem Hang angeht, nicht was jetzt das Rennen an sich hatten sie im Griff.
Ja, aber das ist ganz schwierig, zu organisieren, denn also da fährt ja jeder irgendwie sein Tempo hoch und die halten auch mal an, da kann nicht jeder in 36 Minuten oder 35 Minuten, 24, keine Ahnung, hochfahren, sondern da fährt jeder einfach hoch. Die halten an, die machen Fotos, die lachen, die trinken was, die essen zwischendurch, die machen auch mal ein Picknick irgendwie, also ne?
So. Nein,
hochfahren ist auch nicht
das Thema. Ich war ja auch noch nicht fertig. Will ich auch mal zu Ende reden?
Eine gewisse Schärfe hier.
Ja, ich muss jetzt auch
mal. Vielleicht liegt es an der dünnen Luft hier oben.
Ja, das kann ja sein. Ja. Nein, aber wenn, und ich habe ganz oft gesehen, dass einfach Fahrer umdrehen. Die sagen dann, bis hierhin fahre ich und jetzt muss ich aber runter, motiviert irgendwie, und dann drehen die um. Das kannst du nur verhindern, indem alle 50 Meter ein Polizist steht. So, und das muss man bezahlen können. Ja. Und das muss man auch machen. Die Polizisten müssen alle 50 Meter da stehen.
Und das sind die Grenzen, von denen wir sprechen.
Die musst du dann da hoch. Aber warum, wie viel ist denn passiert heute? Ich weiß nicht, einen Unfall habe ich mal gesehen. Ja, ja. Bei 600.000 Leuten. Wie viel passiert in der Stadt mit 600.000 Leuten? Wie viele Unfälle passieren da? Ich weiß, wie wild das alles aussah. Aber es passiert super, super wenig.
Das stimmt,
in dem Sinne, was man. Und absolut. Man kann sich nicht auf die einzelnen Dinger da konzentrieren und sagen, deswegen können wir das jetzt nicht mehr machen.
Das hat aber auch
ich glaube, da sind wir in Deutschland komplett anders aufgestellt. Das nehmen die Franzosen anders.
Aber was hat keiner gesagt?
Und die,
hat keiner gesagt, wir können das nicht mehr machen.
Nee, ihr habt gesagt, ihr kommt an die Grenzen, der Sport.
Ja, aber bis zur Grenze kann man ja. Ne? Also,
ja, aber
nur aber es geht nicht noch mehr.
So. Dann habe ich es vielleicht falsch verstanden, aber ihr habt gesagt, es war ein Chaos am Berg, richtig? Oder es war ein Chaos auf der Hinfahrt. Das Chaos war vor allen Dingen unten rein. Da haben sie ein Nadelöhr aufgebaut. Das war das Chaos, das haben sie aber extra gemacht, damit kein großer Stau im Berg entsteht.
Also ich will nochmal festhalten, es geht nicht um uns Journalisten, dass wir da hochkommen. Mhm. Der Berg gehört allen. So. Ja. Also wir haben keine Vorfahrt, nur weil wir ein Auto haben. So. Ja. So müssen alle Rücksicht aufeinander nehmen und da fahren welche Schlangenlinien, weil sie irgendwie über dem Limit sind. So. Und das müssen wir mit einkalkulieren. Deswegen fahren wir entsprechend langsam und da passiert in der Regel auch nichts. Du hattest gesagt, wenn man will, dass hier 1 Million Leute am Berg sind. Daraufhin habe ich gesagt, ist die Frage, ob man das will, ob das erstrebenswert ist, ob es noch mehr werden dürfte.
Millionen, ich habe gesagt, so viele
wie aber heute. Aber das war so ein bisschen der Auslöser, warum ich sagte, ob das wirklich sinnvoll wäre, hier noch mehr Zuschauer raufzulassen auf diesem Berg.
Nee, dann muss man irgendwann unten halt zumachen und dann,
so,
dann
sind wir uns noch
stehen einig. Die unten. Ja. Und dann stehen sie unten.
Ja, dann müssen sie ja wieder weg.
Genau. Und dann sind sie sauer.
Du brauchst aber nur 10 Polizisten für und nicht alle 50 Meter ein.
Gut. Ja, also, aber auch die müssen weg.
Nein,
das ist ja ein Tal, ne? Das ist ja wirklich, wirklich schwer, die Leute dann wegzuschicken. Also ich organisiere mit Radrennen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Wenn du dann einfach sagst, okay, an dem Punkt machen wir aber da jetzt Schluss, dann lassen wir weniger Leute rein. Dann hast du aber an dem Punkt das Problem. Du musst in Grenoble anfangen, die Leute zu sammeln und zu sagen, du kommst jetzt hier nicht mehr rein. Und das erklär den Fans dann mal. Also wie gesagt, das meine ich einfach. Das ist super schwer. Und jetzt haken wir das mal ab. Ich fand es heute mega geil.
Ja, war auch. Ja. Das hat keiner widersprochen.
Mega
das geil. Gilt auch für diese Diskussion. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander mit einem, aber es ist ja auch gut, dass wir mal ein bisschen Feuer reinkriegen.
Ich habe manchmal das Gefühl, Fabian.
Nee, weil es jedes Mal in Alpe d'Huez kam jetzt diese Diskussion über die letzten Jahre. Es war, weil jedes Mal, also nicht bei uns hier, sondern allgemein wird das mal aufgehört. Kann das denn noch? Geht das noch? Und wir, und die Leute, du hast die Frage gehört. Sag mal jetzt einem Michel Hessmann, schön war aber dein letztes Mal, du hast davon immer, oder gar nicht, ja. Benny hier hochgekommen, sagt, du hast, das war dein Traum, das aber hat er nämlich erzählt, er hat ne, 50 Mal den Film gesehen, Tour de France, und hat gesagt, da will ich mal hochfahren, das ist mein Traum.
Okay, geschenkt.
Und dann fahren wir nämlich ein Puy de Dôme hoch, und weil das dann genau. Naturschutzgebiet ist und gar nichts ist, ist super sicher, mega geil. Fahren die alleine hoch?
Aber hat keiner.
Wollen die Fahrer das sehen? Weil das wird auch nicht nochmal.
Perfekte Überleitung für morgen.
So,
morgen ist ein Teil ohne Zuschauer.
Nein, nein, wir können noch nicht über morgen reden. Wir müssen auf jeden Fall über Mats Pedersen reden.
Ja, aber haben wir ja schon, also Mitarbeiter der Saison des
ja,
Monats.
Aber ich meine ganz ehrlich, ja. Wir haben vor zwei Tagen ja. Haben wir gedacht, das wird erst in Paris entschieden.
Das haben wir nicht gesagt, das habe ich rausgeschnitten, Michael. Ich weiß genau. Ich habe das nicht gesagt.
Ich hab das war mitgeschnitten, ich kann dir das nochmal vorspielen.
Nee, du hast völlig recht. Er hat uns alle wirklich. So. Das war
und jetzt hat er zwei Tage hintereinander alles auf die Straße geworfen, um diese Zwischensprintzone. Und er sagt eben in der Mixzone, ich will morgen den Deckel drauf machen. Das heißt, er wird es nochmal versuchen, bis zum Zwischensprint zu fahren. Und das wird nochmal ein richtiger Ast, da hinzukommen. Weil er sagt, ich will entspannt nach Paris fahren und mit meiner Mannschaft eine schöne Zeit haben. Deswegen will er das morgen versuchen. Das ist wirklich phänomenal, wie der um dieses grüne Trikot gekämpft hat und aus den 7 Punkten jetzt 57 gemacht hat, binnen dieser 2 Tage. Das ist wirklich, das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Und dann setzt er sich unten im Tal vor dem Anstieg noch vors Feld und fährt für seine beiden Kapitäne, von denen der eine, Juan Ayuso, dann heute nicht so.
Der ist völlig fertig zusammengebrochen.
Ja, der ist wirklich an die
Bande gekippt.
An die Bande gekippt. Und fährt dann noch Tempo unten in den Berg rein. Also das muss man wirklich sagen, das ist ein Phänomen, der Mann auch. Also das ist wirklich, der hat, der.
Ja, absolut. Also der gehört der zu der Einser-Kategorie ganz vorne mit. Der hätte auch um die Punkte sprinten können mit Richard Carapaz. Also Chapeau, ja.
So, jetzt wollen wir morgen.
Jetzt können wir morgen.
Ja. Holger. Michael Hessmann hat ja eben schon was gesagt, hat er noch nie erlebt. 3 Berge, höchste Kategorie. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erlebt haben. So bei den selten,
ja,
aber oder?
Also selten, aber machen sie manchmal, ja.
Doch, also Galibier Qual Fair bin ich auf jeden Fall schon mal in der Rennen gefahren und dann auch nochmal mit der Hawker-Kategorie im Ziel.
Also hier dieses mit dann Alpe d'Huez am Ende, also von unten die 21 Kehren, vor allem in Galibier, das gibt es ja öfter. Und dann ist immer die Frage, was man vorher noch so mitnimmt. Den Madeleine sind ja auch oft schon mal hier mit im Programm, ne? Und das ist auch 2000 Meter hoch. Also hier geht's über den Croix de Fer und dann kommt Mats Pedersens große Stunde mit dem Sprint nach dem ersten Berg. Also er muss nur diese 24 Kilometer überstehen. Ist nicht super steil, der Croix de Fer. Und dann geht's von der Telegraph-Seite über den Galibier. Das sind als 2 Bergwertungen ausgewiesen, aber es ist letztlich ein langer Anstieg. Schnuckliche 38 Kilometer lang im Stück. Und dann sind wir dann auf dem Sarren. Das ist natürlich komplettes Neuland, diese 13 Kilometer, 8 davon ohne Zuschauer, Naturschutzgebiet. Und dann wartet auf den letzten 14 Kilometern die Abfahrt hier hinunter an den Ortseingang von Alpe d'Huez. Und dann geht es 4 Kilometer lang die sanften Kehren Nummer 1 bis 3 noch zum Zielstrich.
Allein die Vorstellung, dass es eine Abfahrt runter nach Alpe d'Huez geht, wo doch die Auffahrt ja heute schon so krass war, zeigt schon, wie hoch wir morgen sind. Ne? Wie hoch sind wir denn da oben?
Galibier ist das Dach.
Genau.
Und der Sarren hat genau 2000.
Ah. Okay.
Damit geht es 150 Meter runter.
Das wird, glaube ich, nochmal ganz gut morgen.
Wobei es geht weiter runter, weil es ja am Ende nochmal wieder hoch geht.
Wir sind morgen natürlich auch auf allen Gewerken wieder live dabei. Im ersten in der ARD Mediathek auf sportschau.de und natürlich auch im Livestream. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Es geht um das Thema Doping, nicht zusammenzucken. Es gibt nämlich in Las Vegas oder in den USA, in Las Vegas gab es vergangenen Monat eine Veranstaltung, wo Doping explizit erlaubt war, die Enhanced Games. Gedopte Athleten haben da neue Weltrekorde im Laufen, Schwimmen und Gewichtigen aufgestellt, haben hohe Prämien kassiert. Und für die neue ARD-Dokumentation Enhanced, die Dopingspiele, haben wir mit dem deutschen Teilnehmer Marius Kusch über die Risiken von Doping gesprochen. Der hat sich vorher sogar Sperma einfrieren lassen und wir beleuchten, was Donald Trump mit dem Event zu tun hat. Enhanced, die Dopingspiele zu sehen in der ARD-Mediathek, kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich sehr aufregend. Und wir sind morgen wieder da, ein letztes Mal in den Alpen für dieses Jahr. Und dann geht's nach Paris. Klingt so leicht, das wird nochmal richtig richtiger Ritt.
Das wird richtig hart. Ja. Ich hatte nur Zimmermann im Interview noch gehört, der sich gewundert hat, dass er seit 3 Tagen schon gefragt wurde, dass die Tour hier jetzt vorbei ist. Was er für ein Resümee zieht. Er sagt, erst mal in Paris ankommen. Ja.
Sag mal, Fabian, findest du das wirklich gut mit den vielen Zuschauern hier oben? Ich weiß, habe ich das nicht verstanden?
Ja.
Tourfunk live.
Die Tour de France. Alle Etappen. Live hören.
Da kommt der und er schafft es. Pogacar ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lippowitz, der kommt schon. Und Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät, es gibt einen Ausreißererfolg. Es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.